Team Tonträger präsentiert Sampler Stories. Julia Röhl und Björn Strössner über die besten, naja, sagen wir mal, die interessantesten Sampler der Popgeschichte. Diesmal
das Team Tonträger Best of ESC Mixtape.
Gibt's nicht nur als Podcast pur, sondern auch mit Musik. Alle Infos auf samplerstories.de.
Dann mal her mit dem Käseigel.
Yay!
Die Eurovision Song Contest Woche steht an.
Und wir sind ganz aufgeregt. Oder zumindest ich.
Aus unterschiedlichen Gründen.
Aus sehr unterschiedlichen Gründen, ja.
Ich glaube, Julia mag die Musik wirklich. Ich schon auch irgendwie, aber nicht immer. Bei mir ist es schon auch sehr die Lust am Lästern, die mich den Eurovision Song Contest jedes Jahr aufs Neue verfolgen lässt.
Aber da verstehen wir uns mal wieder blind, Björn, denn so ist es bei mir ja auch. Also ich schreibe dem ESC schon auch gute Songs zu. Das werden wir heute auch noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber da ist schon eine Menge Trash dabei und eine Menge Sachen, wo man sie einfach am Kopf packt, aber auch viel lachen kann. Es macht immer Spaß, immer eine lustige Veranstaltung.
Und alle Jahre wieder schaffen es dann doch mindestens 3 Tracks aus dem Eurovision Song Contest auf meine All-Time-Favorite-Playlist.
Da siehst du mal.
Jedenfalls haben wir uns heute gedacht, machen wir mal nicht einfach einen vorhandenen Sampler, den wir Track by Track besprechen, sondern wir stellen euch heute selber mal ein Mixtape zusammen. Julia hat 5 und ich habe 5 Songs, die uns im Lauf unserer Eurovision Song Contest Geschichte irgendwie begleitet haben oder zu denen wir irgendwie eine besondere Beziehung entwickelt haben, mal zusammengesucht und für euch eben zusammengestellt, und die werden wir euch jetzt vorspielen. Und die Geschichten zu den Songs oder die Geschichten, die diese Songs mit uns haben, fröhlich erzählen. Auf das ihr dann sagt, Team Tonträger 12 Points.
Und das Ganze läuft so ab, wir gehen erstmal meine 5 Songs, die ich mir rausgepickt habe, raus. Und danach kommen wir zu Björns Songs. Ich bin sehr gespannt.
Und dann könnt ihr mit einer SMS für 49 Cent pro SMS abstimmen, ob euch das gefällt. Und dann kommt irgendwie der Intervall-Act und dann kommt noch eine Jury und schmeißt alles durcheinander.
Und dann haben wir am Ende einen Best-of-ESC-Mixtape-Gewinner. Ist doch schön, oder?
Oder einfach nur ein Rechtsquaf. So, also, wir sollten nochmal dazu sagen, du bist ja geboren 1993. Da habe ich ja im Prinzip schon mit dem Eurovision Song Contest mal abgeschlossen gehabt. Dein erster live gesehener Eurovision Song Contest war dann wann?
Boah, ich kann das tatsächlich heute nicht mehr so richtig zurückverfolgen, weil ich mir den ESC irgendwann auch retrospektiv halt angeschaut habe. Also es kam dann die Zeit, wo ich den schon so immer am Rande wahrgenommen hatte. Meine Eltern haben den auch immer wieder angeguckt und ich habe das dann halt so nebenher mitbekommen. Und dann wurde ich älter und fing mich an, für diese Veranstaltung zu interessieren. Und dann habe ich mir auch alte Sachen halt immer und immer wieder reingezogen. Also ich kann dir wirklich nicht sagen, aus welchem Jahr mein erster live gesehener ESC ist. Kein Plan. Aber ich vermute, so aktiv, ich setze mich jetzt dahin und schaue mir diese Veranstaltung an und nicht so, ich sitze neben meinen Eltern auf dem Sofa und es läuft oder so, war wahrscheinlich irgendwann Anfang der Nuller.
Und dann standest du ja eines Tages vor einer Leinwand und hast gesagt, hey, die da singt, mit der habe ich schon im Sandkasten gespielt. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Ganz genau.
Bei mir eben Jahrgang 77. Also natürlich, der Vorname Björn kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen von ABBA, kann aber auch von Björn Borg kommen. Aber tatsächlich habe ich natürlich in den 80ern das schon so als Schlagerwettbewerb mitbekommen. Dann in den 90ern hat der Eurovision Song Contest, damals hieß das ja eh noch Grand Prix, echt keine alte Sau mehr interessiert. Auch dazu kommen wir heute noch. Das war so ein pupslangweiliger Bingo-Abend im Prinzip. Und erst so dank Gildo Horn, Stefan Raab und solchen Geschichten kam da wieder Leben mit in die Bude, und dann hat man eben auch so angefangen, oh ja, jetzt hier lustig Käseigel und Punktekärtchen ausfüllen.
Gott sei Dank.
Und irgendwann hat man dann beim Radio gearbeitet und tatsächlich auch noch Geld dafür bekommen, dass man den Schmarrn sich anschaut.
Gibt's bei dir eigentlich Käseigel?
Also es gibt viel Käse in Form der Musik, die da läuft. Nein, also tatsächlich viel Gin Tonic.
Ist auch das, wonach ich zuerst greife. Sind wir schon wieder auf einem Nenner, auch alkoholtechnisch. Aber gut, es soll um Musik gehen. Und wir fangen mit meinen, ja, Top 5 kann man nicht sagen, wir machen jetzt hier kein Ranking, ich möchte die alle auf eine Ebene stellen, denn alle haben eine besondere Bedeutung für mich. Aber wir fangen, ja, mit meinen 5 Songs an, die ich mir rausgepickt habe, und wir haben schon gesagt, wir machen das chronologisch, und das bedeutet, wir fangen recht früh an. Wir befinden uns im Jahr 1974.
Da waren wir beide noch nicht auf der Welt.
Dass wir das noch erleben hier. Der Siegersong sogar. Der ist es, von 1974, vom Eurovision Song Contest. Was war es, Björn?
Waterloo von ABBA.
Schön, oder? Also ein Hit für die Ewigkeit. Das war der erste Song, der mir in den Kopf geschossen ist, wo ich dachte, der muss unbedingt jetzt in meine 5 Songs hier rein in die Liste. Und dann dachte ich mir aber auch so, was gibt es zu Waterloo eigentlich noch zu sagen? Das war dann so mein nächster Gedanke. Aber fangen wir mal am Anfang an.
Ja, im Prinzip ist es ja wirklich der Song, wenn jetzt ein Außerirdischer landet und fragt, was ist eigentlich der Eurovision Song Contest, was ja definitiv das Erste sein wird, was Außerirdische fragen, wenn sie mal auf die Erde kommen. Dann spielst du eben ABBA und Waterloo vor und zeigst ihm auch die entsprechenden Bilder dazu auf unserem YouTube-Kanal. Und dann ist eigentlich schon alles klar.
Absolut. Es ist so der ESC-Song, auch so, ich würde auch meinen, ich kannte ABBA zuerst im ESC-Kontext. Das Erste, was ich damit immer assoziiert habe als kleines Kind, war wirklich ESC. Und das ist ja schon auch so eine kleine Heldengeschichte eigentlich, ne? Weil ABBA ja eigentlich 1973 schon im Vorentscheid dabei waren, da aber nicht weitergekommen sind mit Ring Ring und ausgeschieden sind, sich dann nochmal hingesetzt haben, noch einen neuen Song sozusagen entwickelt haben, dabei kam dann eben Waterloo raus und dann halt sowas von abgeräumt haben 1974. Eigentlich wurde in diesem Jahr, glaube ich, Olivia Newton-John so als Favoritin gehandelt, aber die haben sie knallhart rausgekegelt und mit Waterloo so einen krassen Treffer und Hit gelandet. Also, das war ein Durchmarsch.
Das hat aber auch so ein bisschen Tradition, dass die großen ESC-Helden zwei Anläufe brauchen. Also auch Conchita Wurst ist ja bei ihrem ersten Versuch beim Vorentscheid noch gescheitert, will ich gar nicht sagen. Es war ein guter zweiter Platz. Also da kann ich mich eben auch noch gut dran erinnern, weil da haben die Trackshitters mit Wookie mit deinem Popo gewonnen. Aber da hat man schon auch gesehen so, hey, Conchita Wurst, auf jeden Fall im Jahr drauf bitte nochmal antreten, weil das wird groß werden und ruhig nochmal ein Jahr trainieren und dann läuft es richtig. Und so war es ja dann auch.
Und schön, dass du es ansprichst, Björn, denn ich habe mich schweren Herzens nur von Conchita Wurst in meiner Top 5 hier verabschiedet, war auch in einer engeren Auswahl tatsächlich. Wichtiger Song, weil ich halt einfach die Message und die Persona super wichtig fand und super cool, dass es mit dem zweiten Anlauf bei Conchita dann noch geklappt hat.
Das wäre auch mal ein Thema für eine Podcast-Folge. Songs, die ganz knapp am Eurovision Song Contest vorbeigeschlittert sind oder auch die deutlich am Eurovision Song Contest vorbeigeschlittert sind. Zum Beispiel Er gehört zu mir von Marianne Rosenberg. Das war damals beim deutschen Vorentscheid gerade mal Platz 10.
Oh, krass. Platz 10.
Platz 10 beim deutschen Vorentscheid ist eigentlich Gravelkiste 10-Pfennig-Single, ja. Aber nee, Er gehört zu mir ist eigentlich dann der Überhit geworden.
Wie mein Name an der Tür. Aber zurück zu ABBA. Waterloo wurde ja dann auch 2005 beim 50. ESC zum besten Lied in der Geschichte des Wettbewerbs mal gekürt. Sagt natürlich auch irgendwie alles aus. Und ja, was soll man sagen? ABBA, Helden meiner Kindheit und dann auch noch der ESC. Also da trifft halt einfach alles aufeinander.
Wobei natürlich aber zum Glück nicht nur ESC sind. Also das ist ja auch oft so der Vorwurf, ESC, das ist so eine One-Hit-Wonder-Schmiede und einmal gesehen und dann vergessen. Aber dass da wirklich so eine Weltkarriere draus entsteht und auch wirklich, dass eine der einflussreichsten Bands überhaupt wird.
Absolut.
Und das ist ja auch das Interessante, weil wenn ich hier mal den großen Elvis Costello zitieren darf, der sagt, ihre Songs triefen vor ehrlicher Melancholie. All die Verzierungen, zum Beispiel doppelte Oktaven am Klavier, wir klauten da, was das Zeug hielt. Also selbst die coolen Indie-Stars sagen aber wow. Weil natürlich meint einer gerne mit den Augen rollt, das ist Schlager, lala. Nee, das ist große Kunst. Und die Hälfte deiner Lieblingsbands gäbe es nicht ohne aber.
Unterschreibe ich sofort. Es ist jetzt auch schon so, dass ich aber mittlerweile nicht mehr nur mit dem ESC verbinde. Das war halt so in meinen Kindheitstagen so irgendwie. Aber mittlerweile ist das auch einfach so eine hammergroßartige Band. Da ist ja noch so viel passiert. Also dann kommt er auch noch hinzu mit Mamma Mia und dem Musical. Wir hatten es, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal. Ich bin ein riesen Musical-Fan. Das Musical kritisieren natürlich immer viele, aber das ist mir völlig wurscht. Ich liebe auch den Film. Ich liebe nicht so sehr Mamma Mia 2. Ganz, ganz schwieriges Thema. Aber da stehe ich auch zwiegespalten zu, denn immerhin kommt Cher wiederum wieder mit vor, als Großmutter dann. Trotzdem ist das ein schwieriger Film, das gebe ich gut und gerne zu. Aber die haben einfach popkulturell so viel, was mich geprägt hat und was mich ausmacht irgendwie auch heute, aufs Tapet gebracht. Wahnsinn, diese Band. Wie ist denn deine Beziehung zu ABBA, Björn?
Fachlich, hast du ja schon gemerkt, da lasse ich nichts auf ABBA kommen. Auch faszinierend, musikhistorisch gesehen, da werden ja Unsummen geboten hier so, und bitte tretet halt noch einmal auf. Und
natürlich
alles bisher, nee. Also da wirklich zu widerstehen und trotzdem immer noch so da zu sein und immer wieder Revivals zu erleben. Also in den 90ern gab es ja noch mal eins, auch so kurz vor deiner Geburt. Oder du bist im Prinzip in ein großes ABBA-Revival reingeboren worden, weil 92 durch die Coverversionen von Erasure war ABBA wieder sehr gegenwärtig. Dann kam eben diese ABBA Gold-CD raus, die auch noch mal in den Charts sich da richtig manifestiert hat, und das 10 Jahre, nachdem die Band sich aufgelöst hatte. Dann nochmal auch die nächste Generation, die dann die Songs über die 18s kennengelernt hat oder eben über das Musical Mamma Mia. Also schon erstaunlich, dass da auch so ein großer Katalog an so großartigen, zeitlosen Popsongs entstanden ist. Persönlich gebe ich dann schon noch zu, es gibt so ein paar ABBA-Songs, die skippe ich ganz schnell weiter.
Zum Beispiel?
Die Legende sagt, ich soll schon als Baby immer furchtbar geplärrt haben, wenn Fernando im Radio lief.
Gut, das kann ich aber nachvollziehen tatsächlich.
Wahrscheinlich konnte ich da mit dieser Melancholie oder mit diesem traurigen und mit diesem Flöten-Sound nicht so viel anfangen. Auch so dieses Chiquitita und auch Thank You for the Music ist mir, ich verstehe schon, ja, dass das, und man liegt sich dann am Abend nochmal in den Armen, bevor die Party auseinandergeht, und singt Thank You for the Music, ja, von mir aus. Aber das ist jetzt, wenn ich freiwillig Musik höre, nicht unbedingt mein erster Kandidat. Tatsächlich kann ich aber viel mit diesen Disco-Songs was anfangen, auch wenn aber die zum Großteil selber nicht mögen. Also sowas wie Summer Night City kann ich durchaus lustig finden. Und im Prinzip kann man sagen, für jeden ABBA-Song, den ich nicht mag, gibt es aber zwei, die ich mag.
Ah, das ist doch eine schöne Zusammenfassung.
Bei Boney M ist es zum Beispiel umgekehrt. Da gibt es für jeden Song, den ich mag, 20, die ich nicht mag.
Ja, dann lieber so rum wie bei ABBA. Ja, das freut mich tatsächlich sehr. Da sind wir wieder voll auf einem Nenner, Björn.
Und außerdem kann ich natürlich dank ABBA englischsprachigen Menschen erklären, wie ich eigentlich heiße. Also so wie der Typ von ABBA. Das ist dann sagen sie natürlich, ah, Benny. Nein.
Der Björn.
Genau, der Björn.
Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung und kommen ins Jahr 2010 zu meinem zweiten Song und treffen da auf Lena mit Satellite.
So, jetzt noch mal raus mit der Geschichte. Deine Sandkastenfreundin Lena Meyer-Landrut.
Ja, damals in Hannover. Also im Prinzip ist es einfach so, dass unsere Mütter sich halt kannten. Die waren befreundet und sie war im gleichen Alter wie meine Schwester, die ist 2 Jahre älter. Ja, und so haben wir eigentlich immer zu dritt gespielt, schon in Kindertagen halt. Sie war häufig bei uns oder wir waren häufig bei denen dann. Wir waren immer so eine Dreiergang, beziehungsweise ich war halt immer so ein bisschen das dritte Rad am Fahrrad damals, weil die halt so ein bisschen die Älteren waren, ne, und ich bin immer so ein bisschen hinterhergedackelt. Irgendwann dann ging das halt auseinander, die Freundschaft zwischen unseren Müttern, und dann haben wir uns halt auch einfach nicht mehr gesehen, und damals war ich noch recht jung. Also das ist jetzt nicht eine meiner super besten Freundinnen auch heute noch, ich kannte die halt so aus Kindertagen und da haben wir viel gespielt und dann aber halt jahrelang keinen Kontakt gehabt, und einige Jahre später, ich sitze im Wohnzimmer und schaue diesen deutschen Vorentscheid, Unser Star für Oslo hieß das damals, die Sendung mit Stefan Raab, und meine Mutter kommt rein und schaut so auf den Fernseher und sagt so, hä, die kenne ich doch irgendwo her. Und ich war auch schon so, irgendwie das Gesicht so ganz grob, aber ich war so jung, ich hatte echt gar keinen Bezug mehr und kam da gar nicht drauf. Und irgendwann sagt meine Mama so, das ist doch Lena. Und dann war ich so, wer ist Lena? Und dann hat meine Mama das mal erklärt, naja, die Lena von Dings damals und so weiter und so fort, Lena Meyer-Landrut. Und ich war so, hä, krass, okay. Und dann hat es irgendwann, ja, Klick gemacht. Und ja, so kam das dann damals, dass ich mich da sozusagen zurück dran erinnert habe. Und dann war die da auf einmal im Fernsehen und hat halt beim ESC mitgemacht. Und dann hat auch noch diesen Vorentscheid gewonnen und ist dann halt echt nach Oslo gefahren.
Und hat dann da auch noch gewonnen.
Das war eine große Überraschung für alle. Ich muss ja sagen, ich fand den Song klasse. Also ich mochte das super gerne. Es hat halt sowas komplett Neues gehabt. Es war halt sehr zurückgenommen irgendwie. Sie da so in ihrem schwarzen Kleid und so ganz petit irgendwie. Und war halt überhaupt nicht groß und aufgeladen. Keine riesige, pompöse ESC-Nummer oder irgendwie sowas. Wirkte halt super modern. Also ich finde, der Song war halt richtig modern. Und fand es endklasse. Und das hat dann natürlich damals auch irgendwie der ganze Ort, die ganze Stadt, so ein bisschen Hannover-Umgebung hat. Das war natürlich irgendwie Gesprächsthema dann. Und ich weiß noch, als dann damals das Finale war, gab es quasi so ein Public Viewing in Großburg-Wedel, Umgebung Hannover, da bin ich zur Schule gegangen. Und da gab es halt so ein Public Viewing auf dem riesigen IKEA-Park Deck oben so. Und da sind dann damals halt irgendwie alle hingegangen und dann haben wir uns da diesen ESC angeguckt und so richtig damit gerechnet, dass die das gewinnt, hat keiner. Und dann gingen auf einmal Punkte an Lena und noch mehr Punkte an Lena und 10 Punkte da und 10 Punkte daher und wir waren alle so, what? Die kann das ja jetzt echt gewinnen, ist ja krass. Und man hat sich das, es war wie in so einem Film irgendwie. Es war super, super spulig, super skurril und dann hat die das echt gewonnen. Und dann war da halt die Fetzen-Gaudi auf dem IKEA-Parkdach in Großburg-Wedel. War ein guter Abend.
Ich werde da gerade ganz nostalgisch, wenn du das so beschreibst, was da vor 11 Jahren jetzt passiert ist und ich mir auch diese Bilder im Kopf wieder so ausmale, allein schon auch bei der Vorentscheidung, weil wir ja doch, was die deutschen ESC-Beiträge angeht, sehr oft sehr viel falsch machen und das war einfach mal eine Zeit, da haben wir alles richtig gemacht.
Kommt nicht oft vor, aber...
Und man kam da ja auch aus so einem Tal der Tränen, also die Jahre davor waren ja auch wieder so irgendwie rund um Platz 20 und wer singt da für uns, keine Ahnung, nie gehört. Dann hat man es wieder Stefan Raab in die Hand gegeben und der hatte eben eine echt gute Idee und mit viel Aufwand, da wurden Leute gecastet, man hatte dann ein ganz breites Feld an verschiedenen Charakteren, es waren wirklich Leute, die auch singen konnten. Und nicht einfach nur hier, erzähl mal deine traurige Familiengeschichte und den Rest kriegen wir schon irgendwie. Sondern es war wirklich, es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und dann kommt da eben diese Lena auf die Bühne und dann sagt, glaube ich, Marius Müller-Westernhagen, der in der Jury saß, du hast Star-Appeal. Und es war, glaube ich, einer der wenigen Momente in der deutschen Musikgeschichte, wo ich Marius Müller-Westernhagen recht geben muss. Also die stand da wirklich auf der Bühne und... Wir sagen, ja, hat was. Also das Charisma ist auf jeden Fall da.
Absolut, es war sehr, sehr einnehmend.
Auch die Art zu singen, auch die Songs, die sie ausgesucht hat. Also die kam ja dann irgendwie mit einer völlig unbekannten Adele-Nummer daher oder halt irgend so einem Albumtrack von Adele. Und hatte einfach was, wo man gedacht hat, ja, also das ist mal anders. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, schon gar nicht in einem deutschen Eurovision Song Contest Vorentscheid. Und war einfach faszinierend. Und sie wirkte auch als Typ einfach sehr echt. Sie war einfach so, wie sie ist. Und nicht irgendwie kalkuliert und nicht immer der gleiche Sums, den du von allen Castingshow-Teilnehmern hörst. Und ja, jetzt möchte ich gern Mariah Carey singen, sondern nein, es war so ein Indie-Girlie fast.
Das war total unique. Und ja, es war halt sehr modern und sehr, auch ein bisschen gewagt fast. Also es ist halt schon ein bisschen aus der Reihe gefallen dadurch. Aber krasse Trefferquote. Also das haben sie echt alle sehr, sehr gut gemacht. Und sie hatte ja auch, also was ich total cool fand, das hat mich sofort gehuckt. Ich hatte in der Zeit, das weiß ich noch, eine sehr, sehr starke Kate Nash-Phase. So dieses Foundations und was damals so gab. Und die hat mich krass daran erinnert. Die Art, wie sie gesungen hat halt irgendwie so. Und der Song auch sehr, sehr minimalistisch, sehr so flat gewesen irgendwie. Hat total den Puls der Zeit getroffen einfach.
Ja, da war viel so tatsächlich, wie du sagst, Kate Nash, Lily Allen auch so ein bisschen.
Eine ganz, ganz tolle Nummer. Und eigentlich fand ich tatsächlich aber den, also nachdem sie dann dieses Finale in Oslo gewonnen hat und dann den ESC nach Deutschland geholt hat, hat ja quasi live auf der Bühne Stefan Raab sie noch so gefragt oder sozusagen entschieden, so ja, und ich würde sagen, die Lena tritt auch gleich nächstes Jahr wieder für uns an, so nach dem Motto. Da habe ich mir dabei gedacht, ups, ob das so eine gute Idee ist, so, man kann ja Dinge, die so erfolgreich waren, nicht so einfach wiederholen, ne? Also auch wenn sie dann wieder einen guten Auftritt macht und so, war so ein bisschen abzusehen, dass sich die Erfolgsgeschichte jetzt nicht unbedingt wiederholen wird. Gut, retrospektiv betrachtet wollten sie wahrscheinlich auch nicht, weil nochmal das Ding in Deutschland austragen und das ist ja auch einfach sauteuer. Derjenige, der gewinnt, in dessen Land wird ja dann der ESC im nächsten Jahr ausgetragen und das bedeutete ja dann, dass 2011 der ESC nach Deutschland kam und ich glaube, nochmal wollten sie das nicht, weil das halt auch einfach wahnsinnig teuer ist, das Ding auszutragen.
Das fand ich eben auch spannend, dann schon als Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und somit der ARD auch so ein bisschen die Hintergründe kennenzulernen beim Eurovision Song Contest. Und tatsächlich war das große Problem, finde mal in Deutschland mit nur einem Jahr Vorlauf eine Halle, die du ja locker 4 Wochen blockieren kannst, weil du musst das ja aufbauen, du musst dann da Proben stattfinden lassen, 2 Halbfinals, 1 Finale und so weiter. Und das ist halt wirklich, wenn du da sagst, so jetzt ist gerade Mai, im nächsten Mai würden wir gerne Eurovision Song Contest, dann sagen alle großen Hallen erstmal, nee, Entschuldigung, da ist schon Roger Whittaker. Ja. Und tatsächlich gab es ja dann auch diese Lösung, dass irgendwie, ich glaube, Fortuna Düsseldorf ausquartiert wurde, damit man dann im Fußballstadion das entsprechend umbauen kann. Das
kurios alles. Also da musste einiges umgeschmissen werden. Es ist halt super kompliziert, so ein Ding auszutragen.
Ja, oder wenn man dann die Geschichten, ich war das Aserbaidschan, wo es dann irgendwie hieß, ja, wir haben einfach mal ein paar Wohnhäuser abgerissen, um die Halle hinzustellen, da wird einem natürlich auch anders. Also, und es war ja trotzdem, gerade wenn man dann auch noch die Platzierungen der letzten Jahre, die Deutschland so erreicht hat, mal so anschaut, Taken by a Stranger war ja auch noch sehr solide unterwegs.
Aber an sich fand ich fast Taken by a Stranger den noch cooleren Song. Ich fand den super spannend, aber auch wieder sehr, sehr experimentell, halt vor allen Dingen dann auch für einen ESC.
Und ich werde auch immer Lena verteidigen. Also ich verstehe, dass Leute sagen, Mai, ich kann mit der Stimme nichts anfangen. Ich verstehe, dass sie sagen, sie können mit ihrer Art nichts anfangen. Muss aber auch mal sagen, wann hatten wir denn zum letzten Mal eine Künstlerin, die man 11 Jahre nach ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest immer noch kennt?
Der Erfolg gibt ihr einfach recht. Da kann man so viel auf ihr rumhacken, auf irgendwelchen Kleinigkeiten oder irgendwas, das man nicht mag oder so, wie man will. Also die hat es halt einfach geschafft und das auch zu Recht. Und das bestätigt halt einfach die Erfolgsgeschichte. Punkt. Wir machen noch einen kleinen Sprung in den Jahren. Und zwar jetzt ins Jahr 2018. Man merkt schon, ich habe sehr, sehr viele neuere Songs dabei. Was natürlich einfach daran liegt, dass die mir einfach jetzt noch sehr stark in Erinnerung geblieben sind.
Dass ich halt der alte Sack bin und du nicht. So, sag's doch einfach gleich, wie es ist.
Nein, nein, das möchte ich total von mir weisen. Die sind mir halt einfach sehr in Erinnerung geblieben. Wir haben jetzt noch 3 Songs, die quasi die letzten 3 Jahre aktuell waren. Und die sind mir halt einfach aufgrund der Jahre noch so in Erinnerung geblieben, weil sie noch so nah dran sind einfach. Aber auch, weil ich finde, das sind alles 3, die jetzt kommen, wirklich gute Songs. Jeder für sich auf seine eigene Art und Weise. Und wir starten mit dieser Erfolgstrilogie mit Netta im Jahr 2018 und ihrem Song Toy.
Und ich freue mich jetzt schon den ganzen Tag, folgenden Gag dazu zu machen. Egal wie nett der Gewinner des Eurovision Song Contest ist, die Gewinnerin von 2018 war Netta.
Okay, ja, da hat Björn den ganzen Tag dran gearbeitet.
Ja, also Entschuldigung, das war origineller als alle Texte der deutschen ESC-Beiträge in den 90ern.
Hast du auch wieder einen Punkt, war ein solider Gag. Netta mit Toy, alleine aufgrund der Message, ein super wichtiger und super guter Song. Das ist ja im Prinzip so der klassische Female Empowerment Song. So. Das war in dieser ganzen Zeit mit dieser ganzen MeToo-Debatte, wo der auch so rauskam. Und da schloss der halt auch dran an chauvinistische Männer und ja, das war halt ist ein sehr, sehr Frauenpower-Song und das alleine finde ich schon cool. Dann kommt die halt auch noch aus Israel, das fand ich irgendwie auch cool, dass da Israel mit so einem Statement an den Start kommt irgendwie und sie war halt auch einfach eine Erscheinung so, das war halt auch crazy und bunt und lustig, passt super zum ESC, es hat mich wirklich unterhalten, ich saß von Anfang bis Ende, hing ich am Fernseher und habe mir diesen Auftritt angeguckt, hat mich einfach gefesselt so. Das ist einfach Entertainment at its best.
Ja, und es war auch alles drin, was man beim ESC braucht. Es war ein sehr lebendiger Song, also da ist ja ständig irgendwas anderes passiert und dann hier plötzlich, ach, und jetzt noch Balkan-Beats. Also wirklich von vorne bis hinten toll. Ich habe sogar mal in meinen Unterlagen gekramt, was ich mir damals aufgeschrieben habe, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Optisch und akustisch eine Kreuzung aus Beth Ditto, Björk und Ententanz, weil die Melodie war ja schon so ein bisschen in die Richtung. Letzteres ist verzeihbar, weil insgesamt lustig und sowas von auf die 12 passend für den ESC.
Oh, da mache ich jetzt ein Herz für den Björn. Fun Fact, weil du sagst, Melodie hat was von Ententanz, wobei man nicht ganz Melodie sagen kann. Aber weißt du, wer mittlerweile Geld bekommt für diesen Song, der überhaupt nichts mit diesem Song erstmal primär zu tun hat?
Ich bin's leider nicht.
Ja, schön wär's, ne? Es ist Jack White von The White Stripes, weil die tatsächlich Plagiatsvorwürfe aufgebracht haben.
Ah, ja, ja, ich erinnere mich dunkel.
Allerdings weder für den Text noch für die Melodie, das haben sie nicht beanstandet, sondern der Rhythmus war ihnen zu ähnlich zu Seven Nation Army.
Puh.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen an der Stelle.
Da möchte ich nur das Zitat von Ralf Siegel anbringen, der ja auch des Öfteren mal gesagt bekommen hat, hallo, Moment mal, das hier klingt ja meistens eh so wie ein Song, den eh du geschrieben hast. Der hat zu seiner Verteidigung dann nur gesagt, was soll ich machen? Die Tonleiter hat halt bloß 8 Töne.
Zu Netta habe ich auch noch eine ganz persönliche Bindung tatsächlich, weswegen ich es auch noch mal ganz cool finde, denn ich habe seit ein paar Jahren, wenn Corona mir jetzt nicht dazwischen gekommen wäre, aber habe ich mit Freunden ein bisschen die Eigenart, dem ESC hinterherzureisen, in gewisser Art und Weise. Das hat sich zufällig witzigerweise mal entwickelt und irgendwann haben wir da dann so einen Gag draus gemacht und das weiterverfolgt. Wir fahren im Prinzip immer in den Urlaub dahin zur Pride, wo in dem Jahr der ESC war. Sprich, Netta hat 2018 in Lissabon gewonnen. Das bedeutet, der ESC 2019 war in Tel Aviv und wir waren dann zur Pride, also zum CSD quasi, in Tel Aviv. Und das war sehr witzig, die Parade war, wir haben den ganzen Tag gefeiert, es war ein super Happening da, die Pride so am Strand entlang und man wandert da dann so lang und dann endet das alles auf so einer großen Freifläche, auf so einer Wiese, wo dann auch so eine fette Bühne aufgebaut ist und dann da so fette Pride-Party ist. Und wir stehen da so und trinken und tanzen und haben Spaß, bla bla. Und auf einmal rastet ein Kumpel von mir komplett aus, brüllt los und zeigt auf die Bühne. Und ich, leicht kurzsichtig, konnte halt erstmal nicht erkennen, was da jetzt gerade Phase ist. Und dann fing Netta an zu singen. Und wir wussten das tatsächlich nicht, dass sie da auftreten wird. Aber war natürlich als großer ESC-Fan und als großer Netta-Fan ein großes Highlight, eine tolle Überraschung. Das war sehr schön. Ein schöner Moment war das. Ein Monat später war dann der CSD in München, wo wir natürlich auch dabei waren und fröhlich mitgewackelt sind. Und auch da lief ich über die Straße und auf einmal lief mir Netta entgegen über die Straße und ist da über den Viktualienmarkt gewackelt. Denn in diesem Jahr ist sie auch auf dem CSD in München aufgetreten. Also ganz persönliche Bindung, ganz persönliche Erlebnisse mit Netta.
Ja, wie schon gesagt, Netta wird nie mehr ein ESC-Sieger oder eine ESC-Siegerin sein.
So, wir springen ein Jahr nach vorne und kommen zum ESC 2019 in Tel Aviv dann schlussendlich. Diesmal geht es aber tatsächlich nicht um den Siegersong, sondern um den Zweitplatzierten leider. Also leider, dass er zweitplatziert war. Und zwar um Mahmoud mit Soldi. Danke für den Einsatz. Mehr braucht man nicht sagen. Genau, das ist der nette junge Kerl, der immer so schön klatscht. Und das, finde ich, ist wirklich ein Hit für die Ewigkeit für mich. Ich höre den immer noch gerne, ich habe den damals gerne gehört. Ich finde, es ist ein ganz, 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 ganz musikalisch großartiger Song.
Da bin ich jetzt so ein bisschen underwhelmed. Also der ist nicht schlecht und es war auch einer der großen Favoriten. Und ich würde Italien auch mal einen Sieg beim ESC gönnen, weil seit sie wieder dabei sind nach ihrer langen Pause, sind die immer vorne mit dabei. Und es ist eigentlich immer, es ist nie Schmarrn, sagen wir es mal so. Schöne Grüße an dieser Stelle nach Spanien, da ist es immer Schmarrn. Aber das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Es war echt in Ordnung und echt okay und es hatte eine Message und das Hemd von dem Typen war wohl mal der Vorhang oder eine Tischdecke im China-Restaurant. Gibt's aber schon Besseres.
Ganz ehrlich nicht. Ich finde, das ist echt ein Song für die Ewigkeit für mich. Ich habe den damals das erste Mal gehört und dann, glaube ich, gleich danach 50 Mal in Dauerschleife gehört. Der lief bei uns den ganzen Sommer, der ist bei uns letzten Sommer die ganze Zeit gelaufen und das wird er, glaube ich, diesen auch. Der ist so krass catchy, finde ich. Das ist instantly ein Ohrwurm. Gut, viele haben zu Mahmoud und zu dem Song gibt es natürlich so, ich glaube, man mag es oder halt auch echt überhaupt gar nicht. Da sind ja alle sehr, sehr zwiegespalten. Dass es dieser Song überhaupt zum ESC geschafft hat, war eine knappe Kiste, sagen wir mal. Denn in Italien ist das ja klassischerweise so, dass der Gewinner des Sanremo Festivals zum ESC fahren darf. Und die haben da auch so ein ganz kurioses Voting. Es ist ähnlich kompliziert wie beim ESC selbst. Und dann kam halt auch noch hinzu, dass das halt ein italienischer Song war, von einem Italiener gesungen, der aber arabischstämmig ist. Ja, und irgendwie ist da dann auch so eine politische Diskussion sehr stark ausgebrochen in diesem Land. Also der hat es von Anfang an nicht so richtig leicht. Wurde dann aber, wie du ja schon gesagt hast, beim ESC als Favorit gehandelt. Mein Mitbewohner, auch großer ESC-Fan, wir machen ja eigentlich jedes Jahr so unsere kleine ESC-Party, war so felsenfest davon überzeugt, dass der gewinnt, dass er das erste Mal in seinem Leben Geld gewettet hat. Ja, war sehr, sehr enttäuscht, als das dann halt leider nicht geworden ist und hat wirklich sehr, sehr geflucht und auf den Boden gestampft und sich sehr, sehr geärgert. Und ich fand es auch ungerechtfertigt. Mhm. Und man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Song bis Anfang des Jahres erst, also Anfang des Jahres 2021, der meistgestreamte ESC-Song aller Zeiten war, wurde dann jetzt erst im Januar witzigerweise abgelöst von Arcade von Duncan Lawrence, das war der Gewinner damals aus dem Jahr, aber hat sich sozusagen noch eine ganze Zeit lang nach seinem ESC-Auftritt vor dem eigentlichen Gewinner des Jahres gehalten, erstmal witzigerweise.
Wo du jetzt diese Geschichte nochmal erzählst, möchte ich nochmal raus in die Welt rufen, lasst diesen Scheiß mit den Jurys. Das geht mir so auf den Zeiger. Also das war ja eh schon immer das Abstruse beim Eurovision Song Contest in den 80er Jahren, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, da durfte man eben auch nicht zu Hause anrufen oder eine SMS schicken, das ging ja auch damals noch gar nicht, sondern das hat eben auch irgendwie eine komische Jury festgelegt. Da wusste man auch nicht, was sitzen denn da für Leute drin. Also irgendwelche Jurys vergeben da irgendwelche Punkte. So, dann juhu, es gibt Televoting, also das Volk kann quasi sprechen und das finde ich macht halt auch jetzt den Reiz beim Eurovision Song Contest aus. Schafft's einer mit seinem Song die Oma, die in Aserbaidschan auf der Couch sitzt, genauso vom der Couch zu reißen wie die Oma in Finnland? Ja, das ist das Spannende, was ESC ausmacht.
Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten, was dieses ganze Voting-System angeht. Es ist halt auch wahnsinnig kompliziert. Ehrlich gesagt muss ich mir jedes Jahr wieder aufs Neue durchlesen. Wie war es jetzt nochmal genau? Moment. Also ich kann mir das doch einfach nicht behalten irgendwie. Einen habe ich noch für dich, Björn.
Also quasi dein Gewinner der Herzen.
Der letzte meiner Liste. Und ja, es ist einer vom letzten Jahr tatsächlich, dem der dunklen Wolke, die über diesem ESC geschwebt ist, der ausgefallene ESC. Leider Gottes, denn ich glaube wirklich, ist jetzt...
Jetzt mach nicht so spannend, sondern haus raus.
Es ist Dedi Freyr mit Think About Things. Das war der isländische Beitrag letztes Jahr für den ESC 2020 in Rotterdam, der ja leider Corona-bedingt auch ausgefallen ist. Er wird aber dieses Jahr wieder teilnehmen mit einem neuen Song. Die alten Songs dürfen quasi nicht nochmal verwendet werden. Also ich glaube, jedes Land darf dieses Jahr wieder den...
Jetzt könnte ich natürlich gehässig sein und sagen, der neue klingt eh genauso.
Das stimmt definitiv nicht. Da möchte ich gleich mal intervenieren.
Ja, ist schon richtig. Der alte war besser.
Jedes Land darf ja dieses Jahr, wenn sie das möchten, den Kandidaten oder die Band oder wie auch immer nochmal hinschicken, die sie auch letztes Jahr hingeschickt hätten. Einige Länder haben das gemacht, einige haben sich neue Leute gesucht, wie zum Beispiel auch Deutschland.
Ja, weil wir gesagt haben, wir wissen gar nicht mehr, wer das letztes Jahr war.
Das sagst du jetzt. Ich wüsste es noch. Auf jeden Fall hat sich Island dazu entschieden, auch dieses Jahr wieder Dedi Freyr reinzuschicken. Ich glaube, mit dem Song vom letzten Jahr hätten sie bessere Chancen gehabt. Also viele haben da...
Ja, der war auf jeden Fall stärker.
Der war wirklich, wirklich stark, finde ich. Viele haben gesagt, das hätte Islands erster Sieg in der Geschichte werden können. Ich finde wirklich, dass der richtig Hitpotenzial hatte. Erinnert mich sehr an Parcels, falls die Band jemandem was sagt. Ist halt ein sehr, sehr moderner Vibe. Eine gute Mischung zwischen ein bisschen groovigen Gitarren, ein bisschen funky, aber dann halt auch so ein paar elektronischen Spielereien. Ich find's auch super cool, dass das ein totales Selfmade-Ding ist, weil ich meine, normalerweise werden so ESC-Nummern ja ganz lange konzipiert und geschrieben und dann wird sich da überlegt und was kann man damit machen und wie kann man das auch irgendwie optisch alles umsetzen und... Diesen Song hat quasi Dedi Freyr komplett selber geschrieben und auch komplett selber produziert. Das fände ich auch sehr cool. Es ist auch so ein bisschen so ein Family Project, weil seine Frau Keyboard mitspielt und seine Schwestern machen so den Beigesang. Und es geht in dem Song tatsächlich um seine Tochter. Die war kurz vorher geboren und die war wohl ein recht stilles Baby. Er hat wohl dieses Baby immer beobachtet und dachte sich so immer so ein bisschen auf der Hut, lebt es noch, das bewegt sich so gar nicht und macht so gar nichts, schreit auch nicht und so. Und hat sich dann immer gedacht, ich würde ganz gerne wissen, was dieses Kind denkt. Und so entstand dieser Song quasi.
Also grundsätzlich habe ich auch sehr viel Sympathie dafür. Ich fürchte aber, dass der Witz quasi in diesem Jahr nicht mehr so gut funktioniert, weil er einfach jetzt nicht mehr neu ist. Sondern jetzt haben wir uns alle schon ein Jahr lang unseren Spaß mit Dedi Freyr gegeben. Und jetzt wird das quasi nochmal so ein bisschen aufgewärmt. Es ist schon, der Song ist klar ein bisschen anders. Ich mag das grundsätzlich gerne hören und sehen, weil mein Hirn arbeitet dann immer so die ganze Zeit. Ah, woher kenne ich denn das? Diesen Melodiefetzen und dieser Sound. Das ist doch der Disco-Song oder das Ding aus den 80ern oder dieses Easy-Listening-Teil. Also ganz geschickt aus verschiedenen Sachen zusammengefummelt. Und der Typ ist ein guter Crooner. Also ich höre den auch total gerne singen.
Ja, voll. Aber ich glaube, du hast recht. Ich schätze das auch so ein, dass das, glaube ich, nicht der Song ist, der sie zum Sieg bringen wird. Ich fand auch den Think About Things stärker als der, den sie dieses Jahr am Start haben. Aber sei es drum, trotzdem eine tolle Band, finde ich. Toller Typ. Danke für diesen Beitrag. Ich bin jetzt durch mit meiner Hitparade, Björn. Jetzt bist du dran. Was hast du uns mitgebracht?
Wir fangen mal an im Jahr 2017. Damals Platz 4 geworden, für Belgien ist angetreten Blanche mit City Lights. Also 2017 war ja das Jahr, in dem der Portugiese alle so begeistert hat. Und ich fand aber eben Platz 4 ganz toll. Erstens mal natürlich, die Dame heißt Blanche und trägt schwarz. Also mehr sophisticated geht beim ESC eigentlich nicht. Ja. Das Faszinierende ist ja so eine Elektronummer und mit Elektro kriegst du mich ja eh immer. Und jetzt steht diese Sängerin total schüchtern in so einem hektischen Lichtgeflacker. Und das hatte auf mich so eine ganz besondere Wirkung, weil ESC ist ja oft bunt und ja, es ist viel Lichtgeflacker und Windmaschine. Und es sind irgendwie entweder lauter überdrehte Kasperle da oder lauter Menschen, die da stehen wie angewurzelt, aber halt in Mimik und Gestik dramatisch umeinander fuchteln und man hat jetzt das Gefühl, ja, vielleicht ist das doch irgendwie der Hexensabbat, ja. Und dann steht wirklich diese Dame total verschüchtert auf der Bühne und man hat so den Eindruck, gleich kommt vielleicht noch die Durchsage von Peter Urban, die kleine Blanche möchte bitte von ihren Eltern aus dem Bällebad abgeholt werden. Und dann war der Song auch noch catchy. Also die Nummer hat mich irgendwie so richtig abgeholt und fasziniert.
Fandest du diesen Song catchy? Ernsthaft jetzt?
Ja, ich habe in meinem Notizzettel damals, weil ich muss ja eben seit 2010 den Eurovision Song Contest immer schön dokumentieren und irgendwelche Kommentare zu den Songs schreiben. Und damals habe ich mir eben aufnotiert, würde die Nummer Lord oder jemand anders mit mehr Charisma singen, dann wäre es ein Hit.
Oh.
Es war damals Billie Eilish noch nicht so ein großes Ding, aber es hat schon so ein bisschen so dieses, da ist schon was angelegt, was mal noch groß explodieren kann. Und ich fand es wirklich einfach erholsam zwischen den ganzen Grinsebacken und Drama-Queens und Kings, ja, dass da halt einfach jemand steht und so ist, wie er ist. Und nicht, haha, ich mache jetzt Show. Nein, einfach dastehen, singen, faszinieren, fertig. Schönen Dank, Platz 4. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Ab dafür. Ja, verstehe ich. Also dein Euphemismus, da kann ich teilen, dass das halt ein gutes Ausgleichsprogramm auch war für die Show und so. Aber ja, der Vergleich mit Lord hinkt. Also der Vergleich nicht unbedingt, aber...
Mit Lord, nicht mit Lordy, gell? Also der kleine Feinschmecker-Humor für den ESC. Ja.
Also mit Lord würde ich es jetzt noch nicht ganz auf eine Stufe stellen, aber ich verstehe natürlich, wo du hin möchtest. Und ich finde auch, dass das ein guter Beitrag war. Ich würde dem, ja, ich sage, guter Beitrag, danke fürs Mitmachen.
So, dann machen wir jetzt aber mal wirklich so richtig ESC-Party mit Betonung auf Party, Party und nochmals Party. Ich habe ein Lied aus dem Jahr 2012 mitgebracht. Damals ein grandioser zweiter Platz für Buranovskie Babushki aus Russland und Party for Everybody.
Ja, ist eine Menge Party bei dir dabei, ne?
Einfach mal die russische Seniorengruppe, die da Spaß hat.
Super lustig, dass du das ausgewählt hast. Es war tatsächlich auch in meiner engeren Auswahl dabei, nicht aufgrund des Songs, sondern einfach aufgrund des Auftritts. Legendary, wirklich. Also Hammerding.
Ich beginne mal mit dem persönlichen Bezug. Das war eben die Zeit, ich durfte mal 3 Jahre lang für Eurovision.de in Videos mitspielen. Also das Ganze heißt Songcheck, gibt's immer noch. Und da erklären eben Experten, warum der Song welche Chancen beim ESC hat. Das war eine hochinteressante Erfahrung. Also es war erstmal ein furchtbar nettes Team. Und für mich als Radiomensch dann vor eine Kamera zu treten, also die haben das Beste aus meinem Gesicht rausgeholt. Vielen Dank dafür nochmal nachträglich. Und einer der Songs, den ich damals besprechen durfte, war eben Party for Everybody von diesen lustigen russischen Omas. Und dementsprechend sieht man mich auch in diesen Videos mit Kopftuch als Huldigung vor der großartigen Leistung dieser doch sehr reifen Damen auf der Bühne. Und dieser Song ist eben stellvertretend für diese Zeit, in der ich da so ein bisschen Bestandteil des ARD Eurovision Song Contest Teams sein durfte.
Was ich tatsächlich nicht wusste, Björn, das hast du mir noch nie gesagt.
Ja, das ist alles in diesem Internet drin.
Krass. Sollte ich dich vielleicht noch ein bisschen detaillierter googeln?
Musst du dir mal angucken, dieses Internet. Da siehst du mich mal mit Kopftuch dann eben zum russischen Beitrag von 2012. So ESC-historisch fand ich das wirklich auch interessant. Erstens mal, weil natürlich Plätzchen auf der Bühne gebacken worden sind.
Ja, war Hammer.
Ich bin großer Plätzchen-Fan. Und weil ich fand, das war eigentlich einer der russischen Beiträge, die noch Spaß gemacht haben. Weil mein Eindruck von den russischen Beiträgen, Russland versucht krampfhaft den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Da wird immer aufgefahren und eingekauft an Produzenten, an Sängern, an Choreografen und an Videoshow. So, ich will jetzt aber gewinnen, ich will jetzt aber gewinnen. Und dann klappt es doch immer ganz knapp nicht. Und da fand ich es einfach relativ lustig. Ja, da stehen halt ein paar Omas und singen lustig Party for Everybody. Das wirkte entspannter. Und es gab Plätzchen.
Und das ist ja auch das Schöne am ESC. Der ESC ist immer wieder für eine Überraschung gut und das macht diese Show auch so unterhaltsam und spannend.
Für deine nächste ESC-Party habe ich dann noch den ultimativen Fun-Fact zu diesem Song. Denn wer hat ihn mitgeschrieben? Mary Susan Applegate. Mary Susan Applegate hat auch den Welthit The Power of Love von Jennifer Rush mitgeschrieben.
Das muss ich gerade mal ganz kurz verarbeiten.
Also The Power of Love und Party for Everybody.
Das finde ich gerade ziemlich genial.
Im Prinzip das ganze Spektrum, das wir auch schon mit den Sampler-Stories besprochen haben, von Kuschelrock bis Party Powerpack.
Noch mehr Party!
Und nach Party for Everybody musste ich jetzt unbedingt auf unser Eurovision Song Contest Best of Mixtape was draufpacken. Wir geben eine Party von Mikado. Denn ich war schockiert, dass in deiner Liste kein einziger Song von Ralf Siegel aufgetaucht ist. Das geht ja nicht. Ja. Und Mikado, Wir geben eine Party, war immerhin 1994 Platz 3 für Deutschland. Tatsächlich muss ich dazu sagen, 1994, das war so die dunkle Phase des Eurovision Song Contest. Also da hatte das wirklich kaum mehr die Bedeutung, die es in den 80er Jahren hatte. Selbst wenn du sagst, das ist Schlager und das mag ich nicht, aber du hast die Songs trotzdem irgendwie wahrgenommen, die liefen im Radio, die waren in den Charts. In den 90ern war das plötzlich vorbei, da wirkte das wirklich so komplett altbacken und aus der Zeit gefallen. Also wenn du dir einen alten Eurovision Song Contest anschaust, da ist nichts mit Party im Publikum, sondern da sitzen die Menschen im Saal im Abendkleid und im Anzug und die sitzen auf einem Stuhl. Und die sitzen den ganzen Abend auf dem Stuhl. Da steht keiner auf und tanzt oder da schwenkt keiner eine Fahne, sondern es war wirklich eine extrem dröge, spießige Veranstaltung. Die Sänger standen echt oft wie angewurzelt da. Und wenn ich irgendwie der Komponist gezwungen worden wäre, den Song noch live vorm Orchester zu dirigieren, hätte sich auf der Bühne überhaupt nichts bewegt. Tatsächlich habe auch ich in den frühen 90ern null ESC geguckt, denn MTV hatte parallel dazu den Eurovision Video Grand Prix, also das Ganze mit Videoclips. Und es war wirklich cool, weil da konnte man wirklich sehr viele Indie-Bands entdecken. Also für Deutschland ist dann irgendwie Philipp Bauer angetreten oder die Krupps, für Frankreich Lerita Mitsuko, für England dann oft so Britpop-Geschichten. Suede hat man da entdecken können. Und es war auch bewusst so aufgezogen, hier nebenan auf dem Kanal ist langweilig und hier ist Party. Dementsprechend hat man das gar nicht so mitbekommen. Hoppala, 1994, wir sind Dritter beim Eurovision Song Contest. Wie konnte denn das passieren? Weil der Song, den wir da hingeschickt haben, Wir geben eine Party von Mikado, der war gerade mal eine Woche in den Charts auf Platz 100. Also wirklich nur so gerade noch drin. Und dann wird es plötzlich Platz 3. Und ich muss sagen, wenn ich das Video von dem Auftritt damals sehe, jawohl, das liebe ich am ESC, weil ich alles, was ich hier sehe und höre, hasse. Ich habe den Song auch tatsächlich das erste Mal gesehen bei Kalkofes Mattscheibe. Oliver Kalkofe hat damals recht schnell nach dem Grand Prix eben eine Parodie auf das Ganze gemacht. Und das war ja wirklich auch eine Steilvorlage. Also Mikado, wir sehen drei Frauen. Eine davon kennt man sogar, das ist Dorcas Kiefer, Schauspielerin. Und die singen halt, dass sie eine Party geben. Textlich natürlich vom Allerfeinsten. Also das Team Ralf Siegel, Bernd Meinunger, hat da wirklich nicht nur musikalisch, sondern auch textlich alles gegeben, was man eigentlich nicht brauchen kann.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich war auch mittelschwer schockiert, als ich diesen Song auf deiner Liste gesehen habe, Jörn. Es ist halt wie so ein Autounfall und das kommt halt beim ESC auch häufiger vor. Man kann halt nicht weggucken. Es ist halt schon lustig. Man muss halt einfach lachen. Man muss die ganze Zeit lachen, aber gleichzeitig denkt man sich auch so, um Gottes Willen, hat das eigentlich teilweise noch wirklich was mit Musik so an sich zu tun und mit dem ist, wofür Musik da ist und steht. Und dann denke ich mir wieder so, mei, es ist Unterhaltung. Also ja, vielleicht schon. Es ist wirklich so eine Hassliebe, die man dann so entwickelt.
Das ist halt auch so dieses Ding, warum ich gerne Trashfilme gucke. Ja, weil man weiß, das, was man da jetzt sieht, wird nicht gut sein, aber es kann ja trotzdem dadurch lustig sein.
Ja.
Und dementsprechend ist da halt wirklich so viel dabei, weil wir reden von den 90er Jahren und wir lästern auch gerne mal über Frisuren und Klamotten der 80er Jahre, aber schau dir das Video von Mikado an, da siehst du, die 90er waren auch nicht viel besser. Okay, also wir hatten jetzt gerade einen Beitrag, der all das Schlechte in einer Großartigkeit zusammenfasst und jetzt kommen wir wirklich zu einer deutschen Nummer. Ich muss gestehen, ich finde sie gut. Es geht um Mary Rose, Aufrecht gehen. Warum kommt er jetzt mit Platz 13 von 1984 daher und Mary Rose ist das nicht irgend so eine alte Schlagertante? Mary Rose hat in den letzten Jahren bei mir sehr gewonnen. Sie ist mit Wolfgang Trepper unterwegs, einem Kabarettisten, der eben ein Programm hat, in dem er über den deutschen Schlager lästert. Mary Rose hat also die Stirn, geht mit dem Typen auf Tour, singt da und gibt ihm auch ordentlich Kontra. Also Schlagersänger, die Humor haben, das ist sehr selten. Dann war sie auch bei Sing Meinen Song dabei und so in dem Rahmen habe ich auch mal zwei Dokus über sie gesehen, wo ich schon auch sagen muss, hey, spannende Karriere. Also Kinderstar, dann viel in Frankreich auch erfolgreich. Das war sowieso auch eine Zeit, in der der Schlager noch ein bisschen anders war als das, was heute Schlager ist. Erzähle ich vielleicht auch gleich noch etwas genauer. Oh nee, ich erzähle es gleich. Heute Schlager, das ist halt echt Disco-Fox-Beat und dann halt Textbaukasten. Also irgendwas mit blauen Augen, irgendwas mit ja Sternen, vielleicht auch mit Sonne oder mal mit anderen Planeten, aber am besten Sterne.
Schöne Umschreibungen.
Und dann auch immer irgendwas mit Sex, aber man darf es nur nicht so deutlich sagen, weil es ist ja der deutsche Schlager, also dann hat man halt irgendwie sich im Augenblick verloren. Früher war das tatsächlich alles noch ein bisschen origineller, also es war anders arrangiert, wesentlich fantasievoller, komplett andere Instrumente und nicht einfach nur auf den Computer gedrückt. Ein Song zum Beispiel von Mary Rose, Arizona Man, da probiert George Moroder sich zum ersten Mal an seinen Synthesizern aus und nehmen nicht einfach nur hier so Standard-Beat, sondern das hat da ist schon auch immer der Mut zum Experiment da gewesen. Natürlich hat sie dann später auch irgendwie einfach Dieter Bohlen-Songs nachgesungen, aber so grundsätzlich ist es noch jemand, der das Künstler sein auch irgendwo gelernt hat oder im Blut hat oder ein Talent und eine Stimme hat und auch was darstellt. Und das ist schon nochmal ein Unterschied zu dem, was heute so auf der Bühne steht oft. Und er wirkt vor allem in dem Moment, in dem man weiß, Mary Rose war zum damaligen Zeitpunkt mit Gottlieb Wendehals, also Werner Böhm, verheiratet. Tragisch genug. Der war ein rechter Halodri. Hatte also nicht nur immer auf der Bühne was mit seinem Gummihuhn, sondern wohl auch danach hinter der Bühne noch mit der einen oder anderen. Jedenfalls erfährt sie am Abend des ESC-Auftritts, dass was bei ihrem Mann eigentlich so abgeht.
Scheiß Timing.
Und geht dann auf die Bühne und haut dann eben diesen Mega-Trennungssong raus. Da muss ich echt sagen, auch wenn ich jetzt sage, der deutsche Schlager und ich, wir haben eher eine Hassliebe mit Betonung auf Hass. Aber die Nummer kriegt mich echt. Ich darf mal diese Zeilen vorlesen. Aufrecht gehen, aufrecht gehen. Ich habe endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht aufrecht gehen durch die Nacht ins Licht. Also das ist doch für jemanden, der gerade betrogen worden ist, Balsam für die Seele. Das ist für den Schlagerbereich echt große Poesie.
Es tut mir echt leid. Also wenn du sagst, aufrecht gehen, überzeugt dich das nicht immer die gleichen Kalendersprüche. Aber wir lassen es jetzt einfach, Björn. Wie gesagt, es ist völlig in Ordnung. Ich finde es toll, dass dich ein Song so berührt. Ganz ehrlich.
Ja, für dich ist es einfach nur Platz 13 von 1984.
Ganz genau, das trifft es auf den Punkt. Platz 13 von 1900, wann? Schon wieder vergessen, siehst du? Nein.
Ich finde, das zeigt echt, dass eben schon im der deutschsprachigen Popmusik einiges auch noch drinstecken kann und man nicht immer nur die gleichen drei Kalendersprüche vertonen muss. Und da ich gewusst habe, dass wir da jetzt uns fast in die Haare kriegen, was natürlich schade ist bei deinen Locken, habe ich gleich zur Versöhnung hinterhergeschoben, Hoffmann und Hoffmann mit Rücksicht.
Du hast es mir nicht einfach gemacht, Björn.
Deswegen sage ich ja, Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Ich habe natürlich als kurzsichtiger Kurzsicht vermisst, weil Weitsicht kommt ja dann auch noch in der nächsten Zeile.
Erklär mir bitte, warum dieser Song drin ist für dich, Björn. Ich hab's noch nicht rauslesen können.
Also kurz nochmal zur Einordnung. Wir reden von 1983. Das war das Jahr nach dem großen Sieg von Nicole mit Ein bisschen Frieden. Wobei ich mich bis heute frage, warum eigentlich nur ein bisschen Frieden?
Weil ganz viel vielleicht zu viel verlangt wäre.
Leute, die ein bisschen Frieden wollen, werden auch nur ein wenig schwanger. Jedenfalls war da natürlich dann auch das Problem, puh, wie willst du Platz 1 noch toppen? Das geht natürlich nicht. Es war ein ordentlicher fünfter Platz und trotzdem haben dann alle gesagt, Hoffmann und Hoffmann voll schwach, nur fünfter Platz.
Das ist aber ganz schön gemein. Also das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, dass das damals die Kritik war, aber ich finde einen fünften Platz auf einen ersten Platz gefolgt nicht so schlecht.
Okay, damals waren es natürlich auch noch deutlich weniger Teilnehmer, aber trotzdem, ja, also fünfter Platz, da
ist Top 5.
Das würden wir heute unterschreiben, ohne den Song gehört zu haben. Ich habe diesen Song ausgewählt, um auch dir nochmal zu zeigen, so hat man halt in den 70er, 80er Jahren Eurovision Song Contest Musik gemacht. Also wenn du jetzt den Text analysierst und auch noch die Notenblätter geben lassen würdest, ja, das könntest du wirklich als Blaupause nehmen vom Aufbau. So macht man das. Es ist ja schon auch eine schöne Melodie und es ist leider auch eingängiger, als man es wahrhaben will.
Stimmt schon.
Und deswegen denke ich mir, immer wenn ich mal Ärger mit dem Eurovision Song Contest hatte oder halt mit irgendwelchen E-Mails nach irgendwelchen Videos, dachte ich mir immer, Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt.
Das finde ich aber einen sehr schönen Bogen, den du jetzt hier gespannt hast gerade. Finde ich toll, kann ich akzeptieren. Ist definitiv nicht mein Fave-Song vom ESC, aber darum geht es ja auch nicht zwangsläufig. Finde ich einen schönen Beitrag.
Ja, das sagst du jetzt, aber sobald es wieder geht, dann werden wir zusammen in einer Karaoke-Bar versumpfen und dann irgendwie früh um drei als Rausschmeißer singen. Rücksicht.
Karaoke-Bar, habe ich eine ganz schwierige Beziehung zu Björn. Das müssen wir nochmal dann unter vier Augen klären.
Und wenn du dann nach Rücksicht schon Richtung Taxi wankst, schreie ich dir noch hinterher, aufrecht gehen, aufrecht gehen.
Oh nein. Und dann renne ich erst recht schnell weg.
Das war jetzt dann unsere lustige Zeitreise durch die Höhen und Tiefen des Eurovision Song Contest.
Und ich freue mich so richtig auf nächste Woche, denn da geht die ESC-Reise weiter.
Ja, das ist unser Service für euch. Wir erzählen euch, was ihr am Samstag sehen werdet, beziehungsweise ihr müsst den Wettbewerb am Samstag gar nicht anschauen, weil wir euch schon erzählen, was passieren wird.
Das ist zumindest der Plan jetzt erstmal, denn wir schauen uns vorher die Halbfinals an.
Und alles, was wir sonst noch rund um den ESC irgendwie in die Finger bekommen. Und dann wird fachmännisch eingeordnet, wer hat warum keine Chance. Und da kann keiner irgendwelche bösen E-Mails schreiben, sondern lauter Likes verteilen auf all unseren Kanälen.
Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und abonniert Sampler Stories auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Mixcloud.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.